Meine Lieben, bevor ich mit dem eigentlichen Podcast anfange, eine kurze Bemerkung, da ja noch immer Nationalfeiertag ist. Nebenbei bemerkt, gestern einen schweren Fehler gemacht, der aber ein österreichischer Fehler ist, einfach, das glauben alle. Das war nicht die Erklärung des, die Unterzeichnung des Staatsvertrages mit den Alliierten, sondern es war der Tag, an dem die immerwährende Neutralität vom österreichischen Nationalrat als Gesetz beschlossen wurde. Deswegen 26. Oktober. Und ich bin froh, dass wir Van der Bellen als Präsident haben, denn in den USA ist jetzt wieder was Witziges mit Herrn Trump passiert. Herr Trump hat getweetet, dass die Fake-Media, das ist also alles, was irgendwie ordentlich Bericht erstattet, CNN, Washington Post und so weiter und so fort, ganz furchtbare Fehler machen, weil er verwendet natürlich kein iPhone zum Tweeten. Und es wäre ja viel zu unsicher, das haben ihm, wurde ihm also vorgeworfen, dass er da immer mit einem normalen Telefon rumläuft und nicht mit dem Ultraspezial-Ding, das ihm da irgendwie irgendwer zur Verfügung stellt, CIA oder NSA, Secret Service, was weiß ich was. Und das total Nette war dann, dass unten bei dem Tweet steht, Twitter for iPhone. Also Sie sehen, wir dürfen doch wirklich froh sein, dass wir hier leben und nicht in den USA. Unsere Präsidenten sind eindeutig besser. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Hans Spiegel, evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Dieser Podcast heißt Die notwendige Reformation. Sie alle wissen höchstwahrscheinlich, dass Martin Luther 95 Thesen am 31. Oktober publiziert hat, nebenbei bemerkt, er am nächsten Tag Allerheiligen ist und er schlägt auf die Kirchentür an, weil er weiß, jetzt kommen alle in die Kirche und zwar ist das Publikum dort gebildet, das Publikum sprich kann lesen und er macht hier etwas gegen den Ablass. Nun, diese 95 Thesen verbreiten sich also explosionsartig im ganzen deutschen Sprachraum und alle schreien laut, super, das ist es, passt. Und wieso passiert das? Ich möchte Sie einladen, heute in die Vorgeschichte hineinzuschauen. Diese Vorgeschichte ist eine sehr, sehr komplexe und doch sehr einfache. Also, wir alle sind immer durch die Verhältnisse geprägt. Wir sind nicht die Menschen von vor 100 Jahren. Aus. Wir haben zum Beispiel iPhones, auch wenn wir sie nicht haben sollten, oder halt auch Androids und Sie hören offenkundig diesen Podcast mit oft ein Tablet oder sonst irgendwas und wir sind durch diese Verhältnisse völlig anders geprägt. Wir haben Medizin, also für uns sind viele, viele, viele Krankheiten einfach überhaupt kein Problem mehr, die früher lebensbedrohlich waren. Das muss einmal mit aller verfügbaren Deutlichkeit gesagt werden. Okay, jetzt haben wir mal diese Ebene geklärt. Wieso sind jetzt die Menschen vor Luther so völlig fanatisch auf diese Ablässe? Um das ganz klar zu klären, Luther explodiert als Mensch eigentlich an dem Moment, als er sieht, dass der Ablass verkauft, der Jubelablass durch Herrn Tetzel, katastrophale soziale Folgen nach sich zieht. Und zwar zieht er die Folgen nach sich, dass es allen Ernstes Menschen gibt, die ihren gesamten Besitz verkaufen, nur um sich einen Ablass kaufen zu können. Also es gibt ganze Bauernfamilien, die sind plötzlich, die gerade noch Bauernfamilien waren und halt vom Bauernhof gelebt haben, die jetzt plötzlich in Wittenberg an der Straße sitzen und betteln, weil sie haben alles, wirklich alles verkauft und alles in Ablässe investiert. Ganz eine furchtbare Geschichte, eine hohe, hohe soziale Bedrohung und dort dreht Luther durch, um klarzumachen, ja, das hilft eh nichts. Wirklich ankommen tut es eben nur auf die Gnade und Liebe Gottes. Jetzt muss man sich eins fragen, wieso sind die Leute vorher nicht draufgekommen, Gnade und Liebe Gottes? Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, sie haben nicht lesen können, die Bibel nicht gelesen. Ja, kann man sagen, ich meine, wie viele Leute lesen heutzutage die Bibel, obwohl alle lesen können. Also ist vielleicht nicht so das Knackigste überhaupt. Es gibt ein anderes Argument. Wir schauen mal bitte so circa 150 Jahre zurück. Und dann sind wir logischerweise, wenn wir jetzt gerundet im Jahr 1500 sind, in Klammer 1517, sind wir irgendwo in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Also 1340, 1350 in der Größenordnung. Und dort passiert etwas ganz, ganz, ganz Furchtbares. Und was dort passiert, ist der sogenannte Schwarze Tod. Ich habe jetzt gerade noch einmal nachgelesen, es war wirklich die Pest, aber wohl ein extrem aggressiver Stamm dieses Erregers, der also katastrophalste Auswirkungen gehabt hat. Man schätzt eben ungefähr jeder vierte Europäer ist dran gestorben. Das ist schon eine absolute Katastrophe. Stellen Sie sich vor, wenn Sie arbeiten gehen, es sind plötzlich ein Viertel der Leute weg. Wie soll der Betrieb weiter funktionieren? Überlegen Sie sich mal, wie soll Nahrungsmittelversorgung funktionieren, wenn ein Viertel der Bauern tot ist? Wie soll der Transport von Nahrungsmitteln funktionieren, wenn ein Viertel der LKW-Fahrer tot ist oder schwer krank oder so irgendwas in der Art? In der Tat waren ja noch viel mehr Menschen erkrankt, weil sind ja bei weitem nicht alle gestorben. Das heißt, eine wirklich bedrohlichste Situation für die Gesellschaft. Dazu kommt noch, dass es Gegenden gegeben hat, wo aus unbekannten Gründen noch sehr viel mehr Leute gestorben sind. Dafür gab es wieder Gegenden, wo der Schwarze Tod nicht so wild war. Das heißt, du hast eine Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs. Noch dazu, wo du um 1200, 1250 sozusagen so einen Höhepunkt europäischer Kultur hast. Da werden also die gotischen Dome gebaut, da geht's weiter, da gibt's Kultur, da gibt's Geldwirtschaft, da entstehen Banken, da entstehen Universitäten, da geht wirklich wo es weiter. Und dann kommt diese Ultrakatastrophe. Und jetzt ist natürlich der Mensch so strukturiert, dass er fragt, warum? Abgesehen davon, sage ich jetzt wahrscheinlich zum tausendsten Mal, ist mir unendlich wichtig, stellen Sie nie die Warum-Frage. Du kannst eine Woher-Frage stellen, aber nicht eine Warum-Frage. Warum-Fragen sind immer seelisch völlig zerstörerisch. Also, warum bin ich krank geworden? Du kannst fragen, woher kommt es, dass ich jetzt einen Schnupfen habe? Näher daher, dass du irgendwelche Schnupfenviren hast. Passt schon. Oder die Raumluft war zu trocken und so weiter und so fort, kannst du im Internet nachschauen. Das ist das Woher. Das Warum führt dich immer zu einer einzigen Antwort, nämlich, dass dich Gott straft. In der klassischen Kirchengeschichte ist natürlich die Psychohistorie viel zu wenig beleuchtet, aus dem einfachen Grund, weil du natürlich auch keine großen Tagebücher hast aus dieser Zeit, wo du die psychische Verfasstheit nachvollziehen kannst, weil du eh schon froh bist, wenn du irgendwelche, was weiß ich, Krönungsurkunden oder so irgendwas findest, aber man hat nicht so viel geschrieben, nicht so viel publiziert, weil man es nicht leisten konnte. Nichtsdestotrotz, dort ist ein ganz großer Knick in der Geistes- und Seelengeschichte Europas. Alle sind der felsenfesten Überzeugung eines strafenden Gottes. Und zwar so richtig. Also stell dir mal einen Gott vor, der ein Viertel der Bevölkerung ausrottet, weil ihr alle sündig wart. Natürlich war es Gott und natürlich war das eine vollkommen gerechtfertigte Strafe, weil alle so sündig waren. Da brauchst du jetzt nicht mehr nachfragen, wenn jemand die Warum-Frage gestellt hat, landet er auf jeden Fall dort und du bringst ihn auch von dem nicht mehr weg aus. Das verbreitet sich über diese Zeit und geht bis tief hinein in die, nicht nur in die Seelen, sondern in die Leiber der Menschen. Also es gibt zunächst einmal keine andere Denkmöglichkeit als den strafenden Gott, und zwar jetzt nicht so, wie ich das sage, der strafende Gott, oder passt schon, sondern einen real strafenden Gott, wie gesagt, Viertel der Bevölkerung tot, Batschbum tot, Hälfte der Bevölkerung erkrankt. Okay, also da weißt du jetzt, was ein strafender Gott ist. Das geht so tief hinein, dass die Menschen nicht mehr anders denken können. Reformation bedeutet natürlich am Schluss wunderschöne theologische Formulierungen, die Rechtfertigung des Gottlosen und so weiter und so fort. Man kann es viel einfacher ausdrücken. Die plötzliche Erkenntnis, hey, Gott straft ja nicht. Okay? Plötzlich können alle Menschen anders denken. Deswegen sagen auch gute Kirchengeschichtler, sprechen eigentlich nicht von der Reformation, sondern von einer Revolution. Es war so eine schlagartige Veränderung der Seelenlage der Menschen, dass man eigentlich von einer Evolution sprechen kann, also nicht blutig und nicht von irgendwem gesteuert, sondern wirklich die Volldefinition von Reformation, eine unglaublich schnelle Änderung der gesamten Verhältnisse einer Gesellschaft. Das ist die Grunddefinition von Revolution. Da braucht kein Mensch schießen oder irgendwen umbringen oder sonst was. Völlig unnötig. Es geht nur um die Schnelligkeit einer tiefgreifenden Veränderung. Und genau das, meine Lieben, ist natürlich passiert. Jetzt sind wir hier heute und schauen dorthin. Dieser Punkt des strafenden Gottes, den gibt es kaum mehr. Den gibt es gerade noch in sektenhaften Strukturen, Gott sei Dank. Dort erlebst du auch noch reformatorische Durchbrüche, wenn dann Menschen plötzlich aus einer Sekte kommen und entdecken, hey, Gott liebt mich ja und ich muss nicht dauernd irgendwelche irrwitzigen Dinge tun, um nicht in die Hölle zu kommen oder so in der Größenordnung. Aber das ist ein kleiner Teil. Nichtsdestotrotz ist Reformation, die damals absolut notwendig war, auch aus dem Grund, weil die Menschen in der Zeit schon vor Luther, vielleicht die letzten 50 Jahre, bevor Luther endlich diese 1517, diese 95 Thesen anschlägt, hat sich unglaublich viel bereits im Bewusstsein verändert. Zum Beispiel gibt es neue Technologien. Es ist kein Wunder, dass der Vater Luthers ein Bergwerksbesitzer ist, der ganz viel mit Technologien zu tun hat. Also das sind jetzt irgendwelche Abstützungen von Tunneln und Technologien, wie bringt man das Erz heraus und diese ganzen Geschichten. Hier geht plötzlich technisch was weiter und man macht die Erfahrung, wir Menschen können ja etwas tun. Also wir können was verändern. Wir brauchen nimmer mehr nur in den Berg reingraben, das bricht dann zusammen, alle sind tot. Und dann machen wir irgendwelche Dank- oder Bittgottesdienste an die heilige Barbara, sondern wir können uns einfach überlegen, wie man also eine Bölzung da drinnen zusammenbringt, dass das Ganze heut. Das ist jetzt bereits vor Luther. Und das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt von Reformation. Du bist nicht mehr Opfer des strafenden Gottes, sondern du kannst etwas in deinem Leben tun. Du gehst einfach hin und machst was und erfährst darin nun die Hilfe Gottes. Wenn wir heute sagen, an den strafenden Gott glaubt eh keiner mehr, was nebenbei zu bezweifeln ist, es sagt nur keiner mehr, ich habe so Angst, dass ich ins Fegefeuer komme, aber die Leute quälen sich natürlich noch mehr mit der Vorstellung heutzutage der Krankheit. Wenn ich krank geworden bin, muss ja ein Fehler da sein, den ich begangen habe. Na Leute, man wird einfach krank. Okay, wenn es natürlich bei minus 20 Grad nackt draußen umhupfst, 20 Minuten wirst du eine Lungenentzündung haben. Aber so deppert ist ja eigentlich eh keiner. Der Rest ist einfach, das geschieht, ist jetzt dein Immunsystem stark genug oder nicht, das passiert halt. Ja, und wenn du halt älter bist oder so und rutscht auf der Eisplatte aus, dann, ja, das sind alles keine Strafen. Trotzdem, wenn man die Sprache von vielen modernen Menschen analysiert in Bezug auf Gesundheit und Krankheit, dann kommt man sehr wohl wieder auf die Angst des strafenden Gottes. Nur das Wort Gott wird nicht mehr erwähnt. Aber das wollen wir mal lassen. Die andere Sache ist die, dass wir doch was tun können, typisch reformatorisch. Der Mensch, der nicht mehr gebannt ist aus der Angst vor dem Untergehen, der nicht mehr völlig blockiert ist, weil er die ganze Zeit sich nur dafür fürchtet und rechtfertigen muss, was er gerade falsch gemacht hat, dieser Mensch kann Leben und Welt gestalten, und zwar positiv. Das tun wir die meiste Zeit. Ein eigenartiges Phänomen des Jahres 2018 ist, dass Fortschritt als negativ verstanden wird. Natürlich ist das iPhone und das Smartphone heute eine unglaubliche Verbesserung der Lebensqualität. Da wird dauernd drüber geschimpft, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Du hast die Information der ganzen Welt sozusagen in der Hand. Du hast allein, was für mich als Pfarrer so eine irrsinnige Erleichterung ist, die Landkarten der ganzen Welt in der Hand. Gut, die brauche ich jetzt nicht der ganzen Welt, aber ich muss wissen, wo die Nummer irgendwas von der Straße, irgendwas im Dörfel, irgendwas ist. Und heute führt mich das iPhone dorthin. das erspart mir so viel Ärgernis und Zeit und Probleme, dass es gar nicht geht. Es ist natürlich toll, was wir zusammengebracht haben, nur vielleicht braucht es nun wirklich wieder eine Reformation. Hört auf, das Gleiche zu tun wie die Leute vor Luther, nämlich euch selbst dauernd zu geißeln, dass wir alles falsch gemacht haben. Haben wir nicht, das stimmt einfach nicht. Wir haben nicht alles falsch gemacht. Wir haben die dauernde Möglichkeit, diese Welt zu gestalten. Und natürlich machen wir Fehler, aber diese werden vergeben. Ich denke, dass es eine notwendige Revolution des Jahres 2018 und folgende gibt, dass wir endlich wieder zur Vergebung kommen. Alle reden nur dauernd rum, was wir alles falsch gemacht haben. Ja und? Natürlich, du bist ein Mensch. Also hast du es falsch gemacht. Auch wenn du der Herr Bundespräsident oder die Frau Bundeskanzler oder sonst wo ganz Wichtiges bist, machst du Fehler. Lass sie dir vergeben und geh es neu an und mach es jetzt richtig. Das ist Grundaussage der Reformation. Ich glaube, Sie verstehen jetzt, worauf ich hinaus will. Wenn wir uns nur auf den Ablass konzentrieren, dann verstehen wir das Anliegen der Reformation nicht. Nämlich jenes Anliegen, das heute aktuell ist. Die Tatsache, und das bemerke ich ganz stark, dass kein Mensch mehr sich traut zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Das traut sich keiner mehr. Alle versuchen pausenlos, alle ihre Fehler zu verschleiern. Das ist eigentlich eine vorreformatorische Haltung. Und vertun damit ihr Leben. Mit Gottes Gnade können wir mit unseren Fehlern nicht nur leben, sondern sie hinter uns lassen. Und mit Gottes Hilfe bringen wir dann auch dann was Besseres zusammen. Gesegneten Abend uns allen.